meine Empfehlung ist, lasst uns die Chancen gleichzeitig nutzen. Das gehört dazu, dass man sich an den Tisch setzt. Und wenn man den Tisch verlässt, wird nicht jeder das Gleiche haben wie vorher. Das geht nun mal nicht. Aber sonst gibt es auch keine Veränderung. Das Gleiche gilt für die Digitalisierung. Und die Digitalisierung wird auch große Möglichkeiten haben, wenn man sich endlich mal dazu committet, auch hier neue kommunikative Gestaltungen zu haben und neue Vernetzungen patientenorientiert und sachorientiert.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Metrics und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Was bringt die Krankenhausreform? So lautete der Titel der Folge 16 von O-Ton Innere Medizin, einer Kooperation der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und Metrics. Mittlerweile ist etwa ein halbes Jahr vergangen. Zur Reform gibt es jetzt einen Kabinettsentwurf. Das Verfahren im Bundestag soll noch vor der Sommerpause beginnen, sagt der Bundesgesundheitsminister. Wagen wir also einen erneuten Blick in die Glaskugel. Wird die Versorgung im Krankenhaus mit der Reform besser werden? Mein Name ist Michael Reichmann, ich bin Redakteur bei Metrics und mein Gesprächspartner ist wieder der Vorsitzende der DGIM-Kommission Struktur der Krankenversorgung. Guten Tag, Herr Professor Dirk Müller-Wieland.
Schönen Tag, Herr Reichmann.
Herr Professor Müller-Wieland, 264 Seiten umfasst der Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen, kurz KHVVG. Und wenn es nach dem Willen der Bundesländer, der Krankenkassen, der Krankenhausträger, der Klinikärzte sowie vieler betroffener Institutionen und Organisationen geht, muss dieser Entwurf noch entscheidend umgeschrieben werden. Herr Professor Müller-Wieland, die Ärzteschaft hat beim Deutschen Ärztetag Anfang Mai in Mainz das Gesetzesvorhaben diskutiert und Beschlüsse dazu gefasst. Finden sich darin die Positionen der medizinischen Fachgesellschaften, zum Beispiel die der DGIM, wieder? Und welche Positionen sind Ihnen besonders wichtig?
Ja, Herr Reichmann, ich glaube, wir müssen jetzt bei der Krankenhausreform immer sehr grundsätzlich unterscheiden. Und das hatten wir auch bei unserem letzten Podcast kurz formuliert. Erstmal zwischen der grundsätzlichen Absicht der Bundesregierung, die Krankenhausreform einzuleiten, wo sich ja alle, auch nicht nur die Bundesregierung, auch die Krankenhausträger, die Ärzteschaft einig sind. Erstens, ja, es besteht ein Bedarf für eine Krankenhausreform. Und natürlich wünschenswert und zielgerade wäre, dass auch wirklich die Versorgung der uns anvertrauten Patienten, ob nun ambulant oder stationär, verbessert wird. Und die Diskussion ist natürlich, wie kommen wir an das Ziel ran? Grundsätzlich von der Konzeption her zu sagen, es ist sinnvoll, medizinische, kompliziertere Leistungen zu zentralisieren oder zu zentrieren und eine klare noch Transparenz zu bekommen in der Strukturierung. So war ja auch ein bisschen der ursprüngliche Entwurf. Den haben wir ja als Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin durchaus immer als positiv befürwortet. Wir haben damals auch natürlich die Vorhaltepauschalen befürwortet. Ob das jetzt gleich die Entkommerzialisierung im Gesundheitswesen bringt, bleibt mal dahingestellt. Aber zumindest eine gewisse Absicherung der Häuser ist dadurch sicherlich auch mehr gegeben als im Moment. Und dann ist natürlich der Punkt gewesen und ganz essentiell, wie man eine gewisse Qualitätssicherung nimmt. Das war ja damals der ursprüngliche Entwurf der Levels. Und das hat sich jetzt im Rahmen der Länderdiskussion gerichtet, durchaus an die Versorgung der einzelnen Fälle bezogen auf die Leistungsgruppen. Da ist der Kern des Disputs, weil die Vorgabe nun ist, unter anderem bei den Leistungsgruppen, dass, ich sage es mal auch für die Allgemeinheit, jedes Krankheitsbild hat eine sogenannte Kodierung. Wir nennen das diagnosebezogene Kodierung. Und daran geknüpft ist auch ein gewisses Leistungsvermögen oder Finanzierung. Und jede Diagnose soll jetzt einer der, sag mal, bisher 65 Leistungsgruppen zugeordnet werden. Und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass wenn man von doch mehreren, ich sage mal, relativ schlicht von 2.000 bis 3.000 Diagnosen spricht, das in 65 Gruppen einzuordnen, ist kompliziert und die Frage, ob es der Differenziertheit nachkommt. Ursprünglich das Konzept in Nordrhein-Westfalen war der gute und sicherlich natürlich nachvollziehbare Ansatz zu sagen, wir machen daraus eine Leistungsgruppen und damit bedarfsorientierte Krankenhausplanung. Die begrüßt auch jeder. Wenn jetzt das gleiche Instrument eingesetzt wird, um die Finanzierung zu gestalten, dann gibt es da natürlich jetzt die Diskussion. der Wunsch, die Leistungsgruppen weiter zu differenzieren. Da muss man auch fair bleiben und sagen, dass der ursprüngliche Vorschlag vom Ministerium deutlich differenzierter war, als was jetzt auf dem Tisch liegt. Und das muss sicherlich jetzt auch in der weiteren Zukunft, und davon gehen wir aus, weiter ausdifferenziert werden. Das heißt, kurz gesagt, Vorhaltepauschalen zur Finanzierung, die zumindest eine gewisse Absicherung zu machen, die Zentralisierung bestimmter Leistungen, die Qualitätssicherung, zumindest über die Strukturmaßnahmen begrüßen wir. Der Punkt, was uns fehlt, ganz klar, und das ist die Kritik auch vom Ärztetag, ist, Weiterbildung kommt nicht vor im Gesetzentwurf. Das ist ein deutlicher Punkt, den wir kritisieren. Ohne Nachwuchs keine Zukunft. Und was wir damit meinen, ist erstens, dass die Weiterbildung auch in der Finanzierung, nicht nur im stationären, auch im ambulanten Sektor, mit in der Personalbemessung kalkuliert werden muss. Das zweite ist auch sehr klar, dass natürlich die Weiterbildung im Rahmen dann der Veränderung durch die Reform völlig neu gedacht und strukturiert werden muss. Und das muss man begleitend mitdenken, weil ansonsten natürlich die Versorgung ohne den Nachwuchs nicht möglich ist. Das ist eine Kernkritik, die die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin und alle Schwerpunktgesellschaften der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin haben und natürlich auch ein Kernpunkt gewesen ist beim Ärztetag. Positiv oder Potenzial ist aus unserer Sicht allerdings auch zwei Dinge: das Gewicht der regionalen Gesundheitsversorgungsgestaltung und auch die Möglichkeiten der transsektoralen Gestaltung. Da muss man vorsichtig sein, natürlich, das kann dazu führen, dass manches gestärkt und manches geschwächt wird. Das müssen natürlich jetzt im Detail auf regionaler Ebene verhandelt werden. Da ist das Gesetz sehr, sehr unspezifisch. Das kann man kritisieren. Man kann es gleichzeitig auch als eine Gestaltungsmöglichkeit werten und sagen, da muss man sich jetzt auf der Länder- und ich glaube auch eher auf der regionalen Ebene. Es gibt ja gerade am Beispiel der Pflege die regionalen Gesundheitskonferenzen, die könnten so ein Instrument eines strukturierten Dialogs auf der regionalen Ebene sein, alle Möglichkeiten nutzen. Und da ist auch unser und auch mein persönlicher Appell an alle Beteiligten, hier die Verantwortung zu haben, dies zu gestalten und nicht nur zu kritisieren, sondern hier die Möglichkeiten, die wir haben, auch vorzubringen und sich an einen Tisch zu setzen.
Ja, jetzt haben die ganz viele Dinge angesprochen, die wir noch ein bisschen vertiefen müssen. Fangen wir vielleicht mal bei dem Punkt, weil Sie den besonders betont haben, an Weiterbildung. Könnte die neue Krankenhausstrukturlandschaft dazu führen, dass Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung öfter die Häuser wechseln müssen oder auch in Praxen gehen müssen, um überhaupt das Erforderliche zu lernen? Also ändert sich etwas im Ablauf der Weiterbildung?
Also ich denke, es ist ein gegebener Anlass, die Weiterbildung neu zu überdenken. Die Deutsche Gesellschaft für Medizin hat jetzt intern dazu auch bereits eine kleine Kommission oder Taskforce gebildet, um sich diesem Thema anzunähern. Und das muss natürlich in engster Abstimmung auch mit der Bundesärztekammer erfolgen und mit den verschiedenen Gruppen. Thema ist doch ganz klar. Das eine ist, das Patientenspektrum hat sich geändert. Die diagnostischen und therapeutischen und interventionellen Möglichkeiten haben sich geändert. Die Bildung und Differenzierung innerhalb der inneren Medizin, der allgemeinen Medizin, Chirurgie, das ist nicht meine Kompetenz, aber ich sage mal vom Konzept her und den Schwerpunkten differenzieren sich. Und das heißt, wir müssen ja immer mehr dafür Sorge tragen, dass eine gute, breite, allgemeine Weiterbildung auch in den einzelnen Schwerpunkten ist und zwar in allen Schwerpunkten gewährleistet wird. Und dann kommt die Spezialisierung innerhalb des Schwerpunktes noch vertiefend hinzu. Das heißt, erstens, die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin sagt, auch nach oder während der Krankenhausreform muss die Weiterbildung in allen Schwerpunkten der Inneren Medizin gewährleistet werden. Natürlich muss die allgemeine Medizin weiter gestärkt werden. Da bietet sich natürlich auch unter anderem die großen Möglichkeiten, die es in der regionalen Versorgungsstruktur, ich sage mal Schlagwort Level 1e, was ja immer noch auch auf dem Tisch liegt, das gut zu verankern. Und dann, glaube ich, müssen wir auch inhaltlich neu denken. Es gibt neue Möglichkeiten. Erstens, ob der einzelne Kandidat, das ist Ihre Frage, Institutionen wechseln muss. Das ist ja die große Frage. Vielleicht könnten wir ja auch ärztlicherseits den Vorschlag machen, Verbünde zu schaffen, Netzwerke zu schaffen, dass er zwar vielleicht Lokalitäten rotiert, aber nicht wechseln muss. Zweiter Punkt ist, auch bei der Weiterbildung ist es doch allmählich Zeit, Herr Eichmann, Sie wissen mein Anliegen, auch die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Also wie können wir Weiterbildung und damit ja auch Erfahrung und interaktive Weiterbildung auch auf digitaler Ebene machen? um so auch seltene Erkrankungen oder seltene Konstellationen den Kandidaten ihnen damit vertraut zu machen. Ich glaube, da gibt es ganz viele neue Möglichkeiten. Und der dritte Punkt ist, dass eigentlich die Zeit jetzt da ist, wenn wir gleichzeitig auch noch von einer Zentrierung sprechen, wenn wir gleichzeitig von einer vermehrten Ambulantisierung sprechen, wenn wir gleichzeitig davon sprechen, wir wollen eine gute, auch allgemeine Versorgung gewährleisten, dann glaube ich, ist es doch ganz klar, dass sowohl in der inneren Medizin insgesamt wie auch in den einzelnen Schwerpunkten eine kompetente Weiterbildung allein in einem Sektor, da trete ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen auf die Füße, aber kaum möglich ist. Das heißt, wir müssen sie öffnen, wir müssen da über unsere Schatten gegenseitig springen. Am Ende geht es darum, die beste Ausbildung macht am Ende die beste Medizin und die beste Versorgung.
Ja, sehr gut ausgeführt. Eine Nachfrage habe ich noch zu Ihrer ersten Antwort. Da hatten Sie 65 Leistungsgruppen angesprochen. Es klang so, als wenn Sie sich mehr wünschen würden, also spezifischere Leistungsgruppen.
Definitiv. Also definitiv, wir wollen nicht nur mehr, wir wollen auch eine größere Differenzierung. Das muss man unterscheiden. Die Schweiz hat deutlich mehr, über 110. Der ursprüngliche Wurf hatte 125 und man kann darüber diskutieren, ob es vielleicht sogar noch mehr sein müssten, um jetzt mal die Komplexität der diagnosenbezogenen Versorgung in der Finanzierung abzubilden, wenn sie es wiederum nur mit einer Ziffer machen können. Gut ist aus unserer Sicht und erfreulich ist, dass die operationalisierten Dinge, also was man spezifisch auch an Patienten machen kann, sogenannte OPS-Codes, vielleicht nicht ganz so fixiert sind auf eine Diagnose, sondern auch mehrmals je nach Patienten natürlich verwendet werden kann. Aber kurzum, ja. In der inneren Medizin ist ganz klar, das ist eine Kernkritik, die wir haben. Die haben wir auch vorgebracht im Ministerium, die haben wir vorgebracht in der Öffentlichkeit, ist, dass die internistische Angiologie komplett die einzige Schwerpunkt ohne eine separate Leistungsgruppe. Die Leistungsgruppen, die sich unterscheiden von der allgemeinen inneren Medizin, da ist ja die Sinnhaftigkeit zu sagen, mit diesen spezifischen Leistungsgruppen sind auch komplexere Versorgungsinhalte verbunden, die in aller Regel auch eine andere strukturelle Voraussetzung haben, sowohl von der Struktur wie von der Personalbemessung her haben. Und darauf sind ja ein bisschen natürlich jetzt auch bezogen, in Anführungsstrichen die Vorhaltekosten. Sie sind ja jetzt jemand nicht nur trägerorientiert, sondern fließen damit ein. Und natürlich ist die Sorge, dass wenn Sie sehr komplexe Leistungen erbringen, aber weil es keine Leistungsgruppe gibt, in der allgemeinen inneren Medizin verankert sind, dass sich das nicht sinnvoll finanziert und damit natürlich in der Folge die Sorge besteht, dass das Fach oder der Schwerpunkt und damit die Finanzierung verloren geht. Selbstverständlich gibt es die Argumente zu sagen, das ist nicht der Fall, weil wenn die und die Konstellation ist, das ist was anderes. Das heißt, wir müssen schon jetzt bei dem Transformationsprozess wiederum auch einen Appell an alle Player machen, dass wir die Verantwortung haben, die beste Versorgung darzubringen. Das heißt, auch Querschnittsfächer, Infektiologie, Diabetologie, Angiologie in der internistischen Versorgung müssen vom bestimmten Trägerinstitutionen gewährleistet werden, unabhängig davon, ob das jetzt attraktiv in der Finanzierung ist oder nicht, beziehungsweise wir müssen jetzt dann nacharbeiten, das meine ich im zweiten Schritt, dass die Leistungsgruppen und ihre Finanzierung differenziert und nachgeschärft werden müssen. Das geht natürlich nur, was wir uns und natürlich die Länder auch und die Politik auch natürlich grundsätzlich gewünscht hätten, wenn man vor mehr Luft gehabt hätte, das schon mal zu modellieren, um Konsequenzen nicht nur versorgungstechnisch, auch finanztechnisch besser einschätzen zu können. Nun ist die Situation, wie sie ist. Und deswegen glauben wir, müssen wir sehr schnell wieder da weiterkommen an den Arbeitstisch, die Leistungsgruppen differenzieren. Die Fachgesellschaften haben über die AWMF bereits sehr viele Differenzierungsvorschläge gemacht. Wir gehen davon aus, dass es ab Herbst in dieser Beziehung weitergeht und wünschen uns, mal freundlich formuliert, allerdings auch, dass doch die Rate des Zuhörens oder der Aufnahme von bestimmten Vorschlägen sich hoffentlich in der Zukunft noch deutlich steigert.
Sehr diplomatisch formuliert. Sie arbeiten ja an der Uniklinik Aachen. Der Verband der Universitätskliniker gehört zu den klaren Befürwortern der Lauterbachschen Reformideen von Leistungsgruppen, Vorhaltefinanzierung und Transformationsfonds. Werden denn die Maximalversorger zu den Gewinnern der Reform zählen?
Also zum einen ist es natürlich naheliegend, weil die Universitätskliniker an der, egal jetzt in welchem Dreh man die Level bzw. die Vorhaltekosten macht, am obersten Ende der Leistungsgruppen sind und natürlich auch in der Vielfalt sind. Vielfalt gibt natürlich erst einmal einem Träger Sicherheit. Vielfalt heißt aber auch natürlich die Gewährleistung, dass sie auch hochkomplexe Leistungen bringen müssen. Und auch deswegen müssen die, auch für die Universitätskliniker bedeutet das, dass ein hohes Interesse besteht, eine differenzierte Leistungsgruppenhinterlegung bei der Vorhaltefinanzierung und bei der Ausdifferenzierung der Finanzkonstellation zu haben. Weil wenn sie natürlich eine hohe Leistung erbringen, dennoch durch eine durchschnittliche Berechnung nicht in der direkten Finanzierung sind, dann ist das auch selbst bei einer hochkomplexen Leistung nicht immer nur der Gewinner. Und das sind so die Dinge, die man sich wünscht, dass sie mehr im Detail gestaltet worden sind. Aber natürlich haben im Gesetzentwurf die Universitätsklinik eine spezielle Rolle. Sie haben auch eine besondere Verantwortung. Und sie haben auch eine besondere Verantwortung, die regionale und vernetzte Versorgungsgestaltung in der Region verantwortungsvoll mitzugestalten. Und das heißt natürlich auch in vielen Situationen, dass man partnerschaftliche Modelle, wir haben über Weiterbildung gesprochen, wir haben über chronische Krankheiten gesprochen, hinein will. Aus meiner persönlichen Sicht wird es auch Zeit, dass wir sehr viel differenzierter definieren müssen, kompetenzorientiert, was ist die Schnittstelle? Wann muss ein Patient wirklich dann auch weiter vermittelt werden? Und da reicht uns oder mir persönlich sicherlich das Spektrum, wie es im Moment in Nordrhein-Westfalen ist, in der Differenziertheit noch nicht aus. Medizin ist komplizierter, als zu sagen, ich brauche eine Person, die über ein paar Stunden am Tag da ist.
Wie sieht es denn jetzt mit den anderen Häusern aus, der anderen Level? Die Bundesregierung nennt ja als eines von vier Zielen, das sie mit dem KHVVG verfolgt, Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für Patientinnen und Patienten. Das heißt, eine Versorgung, in der man in maximal 30 oder 40 Autominuten zu einem Krankenhaus kommt oder zu einer sektorenübergreifenden Einrichtung, wie Sie ja auch schon erwähnt haben, die auch dann zusammen mit Niedergelassenen tätig werden können. Was erwarten Sie da an Entwicklung?
Also ich erwarte natürlich eine Entwicklung. Jetzt muss man nochmal ganz klar, und da haben ja auch die Länder vollkommen recht, also die Planung der Krankenhäuser im Sinne auch, welche ist von der Versorgungsnotwendigkeit, Sie haben ein paar Kriterien gerade genannt, notwendig, das ist ja eine Entscheidung auf der Länderebene. Und wenn das Land dies so entscheidet, dann muss auch gewährleistet werden, dass die Versorgung dort funktioniert. So, und deswegen sage ich, ist in diesem sehr weichen Teil regionale Gesundheitsversorgung zwar sehr viel Unsicherheit, gleichzeitig sehr, sehr viel Gestaltungsmöglichkeit. Und natürlich muss man sich dann zusammensetzen und sagen, wir haben ja, ich sage es mal, in der Region 3 oder 4 Krankenhäuser, müssen alle das Gleiche machen oder können wir auch im Rahmen natürlich, das bedeutet nicht, die ältere Dame muss jetzt 3 Stunden fahren, darum geht es ja überhaupt nicht, sondern eine Profilbildung haben, die nicht nur inhaltlich gestaltet ist, sondern auch jetzt nicht mehr im Moment aktuell gesprochen von den Versorgungsebenen, also ich sage es mal von den Vorhaltungen, von den Strukturen. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ob 2 Krankenhäuser, die etwas Gleiches auf mittlerem Niveau machen, man nicht zusammenlegt und sagt, eins ist Basis und eins baut man aus und investiert, um noch eine bessere Profilschärfung zu bekommen, um sogar vor Ort und in der Region eine hohe medizinische Versorgung, auch differenzierte Versorgung zu gewährleisten. Und diese Mechanismen und diese Differenzierung sind ja im Moment nicht so genutzt, wie man sich das wünschen würde. Ich glaube, auch alle Beteiligten sind notwendigerweise jetzt gezwungen, noch mehr diese Dinge untereinander abzustimmen. Ich sage es mal, muss es Möglichkeiten geben auf der regionalen Ebene in strukturierten Verfahren. Dialoge sind ja bekannte Maßnahmen, aber auch wie man das macht, zu regulieren. Das heißt, wie wird sich das verändern? Ja, einfach weitermachen, so wird nicht gehen. Zweiter Punkt ist, ja, es kann auch sein, dass man sagt, das ein oder andere trägt sich in diesem Sinne nicht, ohne dass gleich die Versorgung in dieser Region zusammenbricht. Es gibt einen ganz klaren Plan, welche Krankenhäuser versorgungsrelevant sind. Das ist eine Obrigkeit der Länder. Und auch da tut es gut, wenn man sagt, wie kann man sich sinnvoll in der Region zu ergänzen. Wir müssen nochmal wegkommen, zu sagen, wir machen jetzt das und das, nicht weil der Bedarf da ist, sondern weil es eben sich attraktiv rechnet. Das ist jetzt keine Unterstellung, sondern das ist natürlich ein völlig natürliches Verhalten, weil Träger und Versorgungseinheiten müssen sich rechnen. Und dass es da jetzt zu einem sinnvollen Ausgleich kommt, ist gewünscht. Es liegt jetzt an uns, ob wir das Instrument vernünftig nutzen oder wenn wir nicht in diesen Dialog kommen, dann besteht eine hohe Gefahr, dass jeder für sich in Probleme kommt.
Gut, das ist jetzt alles noch nicht so abzuschätzen, ist natürlich ein großes strategisches Feld, wo dann auch viele beteiligt sind.
Sie kennen bei mir das Wasserglas. Natürlich kann man sagen, das ist halb leer. Und was passiert alles und könnte alles passieren und. Wir vergessen manchmal, dass wir ja selber Teil des Systems sind. Ja, alle haben verschiedene Absichten. Also meine Empfehlung ist, lasst uns die Chancen gleichzeitig nutzen. Das gehört dazu, dass man sich an den Tisch setzt. Und wenn man den Tisch verlässt, wird nicht jeder das Gleiche haben wie vorher. Das geht nun mal nicht. Aber sonst gibt es auch keine Veränderung. Das Gleiche gilt für die Digitalisierung. Und die Digitalisierung wird auch große Möglichkeiten haben, wenn man sich endlich mal dazu committet, auch hier neue kommunikative Gestaltungen zu haben und neue Vernetzungen patientenorientiert und sachorientiert.
Das ist das Stichwort für meine nächste Frage. Digitalisierung, Veränderung. Wenn Sie heute an die Versorgung auf einer Station, sagen wir, der allgemeinen Inneren denken und überlegen, was wird sich durch die Reform in den nächsten Jahren verändern können? Was dürften die größten Unterschiede sein aus Sicht der Ärzte und Pflegekräfte, aber auch aus Sicht der Patienten? Sie haben schon erwähnt Digitalisierung. Es wird ja auch darauf hingewiesen, die Leistungsgruppen können durch Kooperation erfüllt werden. Also man könnte sich dann wahrscheinlich auch, wie es in Nordrhein-Westfalen gibt, so ein digitales Krankenhaus, also durch Zuschaltungen, Konzile von anderen Orten vorstellen. Also spinnen wir mal ein bisschen, was könnte sich in den nächsten Jahren da tun bei der Arbeit auf der Station?
Ja, also ganz bestimmt sehr viel. Einmal außer einfach jeder weiß es und jeder redet drüber, dass Fachkräftemangel da ist, dass Personal weniger, unabhängig davon, ob ärztliche oder Gesundheitsfachkräfte weniger werden. Es ist kein Geheimnis, dass die Menschen älter werden und länger leben. Das heißt, der Versorgungsdruck geht hoch. Und ich weiß gar nicht, was daran so kompliziert ist. Das wird nur durch eine digitale Transformation wahrscheinlich zu leisten sein. Das heißt, wir müssen das System effizienter machen und wir müssen natürlich mehr und möglichst auch sehr, sehr gut die Menschen versorgen mit weniger personellen Ressourcen. So, da ist eine Lösung auf der Hand, mal platt gesprochen, das ist die eine Digitalisierung. Was kann die Digitalisierung bieten? Erstens Entlastung von Routine, zweitens eine flächendeckende auch Versorgung, Sie haben es angesprochen, über zum Beispiel telemedizinische Angebote, in der Intensivmedizin haben wir auch andere Angebote. Also wo es eigentlich ortsunabhängig die Fachexpertise bedarfsorientiert vor Ort kommen muss. Es muss nicht immer der Spezialist vor Ort sein. Die Zeiten sind vorbei. Nur umso mehr muss man sich fokussieren, dass diese Abläufe funktionieren. Das heißt, welche Dinge kann man in der Region digitalisieren, damit wir flächendeckende Expertise vor Ort haben? Zweitens, welche Institutionen sollten sinnvollerweise kooperativ zusammenarbeiten? Das kann auch über Konsilialdienste funktionieren. Und das Dritte ist natürlich, und da müssen wir ran, und auch da bietet das durchaus Chancen, die transsektorale Versorgung, aber lassen Sie mich sagen, auch den transsektoralen Übergang. Das heißt, die Patienten mit chronischen Krankheiten werden mehr. Wenn wir eine Zentrierung machen, werden die Zahl der Komorbiditäten, der Schweregrad der Patienten schwieriger und mehr. Und wir müssen es viel durchlässiger haben, flexibler haben, patientenorientiert, aber sinnvoll, dann regional in die nächsten Versorgungsebenen und in den ambulanten Bereich den Patienten wieder zurückzuüberführen. Deswegen geht keine Krankenhausreform sinnvoll zu denken mit ihren Implikationen, ohne den ambulanten Teil mitzudenken. Das heißt, der Niederlassungsbereich gehört mit dazu und wir müssen über diese Strukturen reden.
Die anderen Ziele, die die Regierung noch mit dem Gesetz verbindet, ist ja einmal Sicherung, Steigerung der Behandlungsqualität und Steigerung der Effizienz in der Krankenhausversorgung. Ist da das entscheidende Instrument, dass man umsteigen will auf mehr Vorhaltefinanzierung, um eben die jetzigen Anreize der DRGs auch zu dämpfen? Oder ist es doch mehr die Definition von Mindestanforderungen?
Ja, also da gibt es natürlich geteilte Auffassungen und Meinungen. Ich sage mal, die Ziele sind ja völlig adäquat. Ob die Ziele nun wirklich umgesetzt werden durch die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, da ist ja wieder, wie wir eingangs schon sagten, die Diskussion. Meine persönliche Ansicht ist, und die teilen, glaube ich, viele, und mir geht es jetzt da gar nicht darum, um welchen Prozentsatz, aber dem Moment, wo die Vorhaltefinanzierung wieder an den Fall gekoppelt ist und nicht, wie jetzt mal fairer halber, initial vom Minister geplant an die Struktur des Krankenhauses. Das ist ja was ganz anderes. Jetzt, wo sie wieder am Fall gekoppelt ist, und das liegt jetzt nicht nur auf der Bundesebene der Diskussion, sondern auch auf der Länderebene, haben sie ja automatisch wieder das Incentive am Fall. Jetzt sagen die einen, das ist ein Incentive, in bestimmten Fällen mehr zu machen oder sogar weniger zu machen. Aber ich sage mal, Kommerzialisierung heißt ja in beide Richtungen. Aber diese enge Kopplung zwischen Vorhaltefinanzierung und Finanzierung des gesehenen Patienten, das meinen wir mit diesem schlichten Begriff Fall, ist nicht entkoppelt. Und wenn das nicht entkoppelt ist, fehlt mir im Moment die märchenhafte Imagination, wie daraus Entkommerzialisierung werden soll. Vielleicht in den ein oder anderen Bereichen die akute Finanznot, bilanztechnisch, das kann ich mir alles vorstellen. Aber als eine Systemveränderung sehe ich es nicht.
Also ganz klar, das heißt, die Vorhaltefinanzierung sollte an die Struktur gekoppelt sein, unabhängig vom Fall.
Also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder Sie entkoppeln die Vorhaltefinanzierung vom Fall, sprich an die Struktur. Das war übrigens ja vorgesehen im initialen Plan. Zweite ist, Sie verändern das DRG-System. Das werden wir aber nicht in den nächsten 2 Monaten machen, wir auch heute Abend nicht. Das dritte ist, was ja auch mal in der Diskussion war, durchaus auch vom Minister in der Diskussion war, dass man, aber das ist natürlich Geld, dass man die Basisfinanzierung, den Basisfallwert erhöht, um da Ruhe reinzubringen.
Das ist ja auch vorgesehen.
Genau. Ob es dadurch zu einer Entkommerzialisierung führt, dann ist ein kommerzieller Druck woanders, nur beim anderen Partner jetzt.
Es gibt noch ein viertes Ziel, das ist die Entbürokratisierung, haben Sie auch schon kurz angesprochen. Die soll vor allem dadurch erreicht werden, dass weniger Energie in die Abrechnungsprüfung, die auch vom medizinischen Dienst ausgelöst wird, aufgewendet werden muss. Was könnte denn noch helfen oder bleibt die Entbürokratisierung ein frommer Wunsch?
Also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich habe das ja auch sorgfältig mir angeguckt. Da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Meine persönliche Meinung ist, im Moment kann ich nichts erkennen, dass die Bürokratie weniger wird. Unabhängig von der Bewertung, wir haben das Transparenzgesetz oder beziehungsweise den Klinikatlas und das entsprechende Gesetz dazu, wo die Krankenhäuser nochmal zusätzlich Daten liefern müssen. Also im Moment sehe ich eher Schritte, dass es mehr Aufwand wird. Damit nicht Entbürokratisierung, sondern vermehrte Bürokratisierung. Ich denke aber, das ist natürlich ein Niveau der Diskussion, weil wir das Gesundheitswesen noch nicht digitalisiert haben. Wenn wir das als einen Aufruf und noch mehr Notfallplan machen müssen, dass wir jetzt eine umfassende Digitalisierung brauchen, inklusive auch der aller verwaltungstechnischen Angelegenheiten, dann kann natürlich und muss notwendigerweise eine Entbürokratisierung durch Digitalisierung entstehen. Die haben wir im Moment noch nicht und deswegen kann ich im Moment nicht erkennen, dass in den nächsten Monaten durch dieses Gesetz eine Entbürokratisierung entsteht. Und die Kontrolle auch der Transparenzvorgaben liegt beim medizinischen Dienst in diesem Gesetzentwurf. Ich sehe keine Entbürokratisierung.
Welche Möglichkeiten haben denn die medizinischen Fachgesellschaften noch innerhalb des parlamentarischen Verfahrens oder auch danach, wenn es dann um die Umsetzung geht? Es ist ja noch ganz viel über Verordnungen zu regeln, Verbesserungsvorschläge anzubringen.
Naja, also einmal jetzt mal positiv gesehen, es ist ja ein Dialog im Gesetzentwurf vorgesehen, dass gerade auch der Austausch mit den Fachgesellschaften vermittelt durch die Dachgesellschaft der medizinischen Fachgesellschaften, also der AWMF, vermittelt wird. Das ist ja zumindest strukturiert avisiert, was aber nirgendwo steht, in welcher Form man natürlich auch und nach welchen Gesetzmäßigkeiten Vorschläge aufgenommen werden oder abgelehnt werden. Bis jetzt ist die Bilanz unserer vielen Vorschläge, die wir gemacht haben, seitens der DGM, aber insbesondere auch seitens der aller Schwerpunkte der inneren Medizin, sehr, sehr gering. Also wenn Sie fragen, was ist denn nun angenommen worden von all Ihren Vorschlägen? Ich glaube, die Bilanz ist nicht besonders positiv. Und da reicht es nicht, wenn man sagt, wir nehmen das zur Kenntnis, wir hören uns das an, wir bewegen das in unseren Gedanken. Das ist schön. Unser Ziel ist, wenn wir Vorschläge machen, dass es sich wiederfindet in der Umsetzung. Schlagwort Infektiologie ist nichts aufgenommen worden. Schlagwort Angiologie ist nichts aufgenommen worden. Sie hat keine Leistungsgruppe. Das bestimmt aber die Zukunft und die Weichen werden gestellt in den nächsten 2-3 Jahren. Schlagwort Zertifikate der Fachgesellschaften. Jetzt im Klinikatlas, der ja freigeschaltet worden ist, findet sich nichts, aber wirklich nichts wieder. Das heißt, da ist ein ganz klarer Verbesserungswunsch des Dialogs. Wir werden unsere Hausaufgaben machen. Wir werden natürlich dezidierte Vorschläge machen zur weiteren Differenzierung der Leistungsgruppen. Aber das wird ein längeres Verfahren. Und das Problem ist, in längeren Verfahren laufen natürlich die bisherigen Strukturen. Und das ist ja auch die Sorge, die viele Menschen umtreibt.
Was meinen Sie, wäre es sinnvoll, dass wir uns in einem halben Jahr wieder über die Krankenhausreform unterhalten, so wie die sich ständig hin und her bewegt?
Also Herr Reichmann, genau, da die Krankenhausreform sich ständig hin und her bewegt und jetzt viel versprochen worden ist und keiner sagen kann, wo wir im Oktober zum Beispiel oder November stehen, würde ich sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, darüber zu sprechen. Nicht vielleicht immer nur zu sagen, haben wir denn nun endgültige Ergebnisse? Aber wie ich sagte, wir müssen uns alle aktiv in den Prozess beteiligen. Das heißt, wir müssen natürlich auch ein Verständnis für die Themen in die Breite bringen. Dafür ist ja ein Podcast wunderbar geeignet. Und jetzt doch nochmal am Ende ein Kommentar zum Klinikatlas, der ja auch die Information der Betroffenen deutlich verbessern soll. wohlwollend gemeint, die Plausibilität hat vorher nicht stattgefunden, das ist sehr klar. Er wird gerade versucht, die größten Fehler zu beheben. Die Schwerpunktgesellschaften haben sich alle in der Inneren Medizin mit dem Klinikatlas auseinandergesetzt. Das Ergebnis kann man nicht brauchen. Im Gegenteil, vielleicht sogar die Information in manchen Sachen ist falsch. Konstruktiv gemeint, unser Appell, bitte schnell den Klinikatlas zu verbessern, damit natürlich das grundsätzlich sicherlich vernünftige patientenleitende System auch genutzt werden kann. Aber am Ende, wenn wir zum Schluss kommen, dann würde ich mir erlauben, in Bezug auf den Klinikatlas ein Schlusswort zu machen, was wir auch seitens der Deutschen Gesellschaft für Innenmedizin gerade Montagabend nochmal diskutiert haben. Gerade im Moment, wenn Sie die beste Versorgung suchen, verlieren Sie nicht das Vertrauen, sondern nehmen Sie das Vertrauen in den Sie am besten persönlich behandelnden Arzt oder für ein Fachproblem den entsprechenden Fachkollegen, der Sie im Moment oder Kollegin behandelt, und fragen Sie sie um Rat, denn in der regionalen Versorgungssituation ist das in aller Regel im Moment die beste Situation. Das heißt, warum machen wir es nicht wie bisher? Fragen Sie Ihre Arzt oder Ärztin, wie der weitere Schritt ist und wo und an wen Sie sich wenden sollen.
Ja, das ist auch sicherlich der Weg, den die meisten Patientinnen und Patienten beschreiten. Es gibt ja auch etablierte Alternativen zum Bundesklinikatlas. Und man kann natürlich auch sagen, holla, 15 Reformen hat der Minister noch vor sich. Eine hat er durchgesetzt, das war die mit dem Transparenzverzeichnis. Und das war ja jetzt wohl ein Schnellschuss, der erstmal daneben ging. Vielleicht wird es ja bei den anderen Reformen besser. Herr Professor Müller-Wieland, vielen Dank für das Gespräch. Es war wie immer sehr angenehm und anregend.
Vielen Dank, Herr Reischmann.
Ich bedanke mich auch noch bei meiner Kollegin Anna Romalis und bei den Kollegen Christian Duda und Nils Gräf, die sich um die technische Seite dieser Aufnahme und um Social Media kümmern. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war noch nicht die letzte Folge der aktuellen Staffel von O-Ton Innere Medizin. Bleiben Sie dran und bleiben Sie uns gewogen. Es lohnt sich auch, in frühere Sendungen reinzuhören. Insbesondere die Miniserie zum Fehlermanagement kann ich wärmstens empfehlen. Auf Wiederhören.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.